with the ninth pick in the 1998 NBA draft.
Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
Und verteidigen! Verteidigen jetzt!
Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de-Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak und für diese Ausgabe habe ich mit einem deutschen Meister gesprochen, mit Tommy Klepers von Ratio Farm Ulm. Es sind schnelllebige Zeiten, Anfang Juli kann man leider keine BBL-Finals-Spiele mehr on demand sehen. Deswegen will ich mit Tommy Klepers noch einmal auf diesen geschichtsträchtigen Titel und Playoff-Lauf von Ulm im Podcast zurückblicken. Wir sprechen über das Ulmer Belief-Mantra, die Symbiose zwischen Anton Gavel und Tyron McCoy und die Herausforderungen gegen das Tagging-Up-Prinzip der Telekom Baskets Bonn. Außerdem, Klepers verrät den Hintergrund zu Jagos Frisur und erinnert sich an das Spiel in Berlin, als Ulms Physio Marco Mattes einen Spielzug aufzeichnen musste. Noch eine Sache, ich bleibe im Kino ja immer bis zum Ende des Abspanns sitzen. Ihr solltet diesen Podcast auch bis ganz zum Ende hören. Ich sag nur, Jago, Shorts, Trash Talk. Und nun gute Unterhaltung bei 40 Minuten Meister-Podcast mit Tommy Klepers.
Tommy, was in Ulm und Ulm herum passiert, bleibt wahrscheinlich auch in Ulm. Deswegen will ich jetzt nicht irgendwelche Anekdoten von den Meisterfeierlichkeiten aus dir rauslocken. Vielleicht eine Sache nur, wie viele Flaschen Uhudler hast du denn ausgegeben?
Keine einzige, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht so gut angekommen bei den Amis, die trinken lieber was anderes. Deswegen wird Uhudler eher bei uns in der Heimat dann, wenn ich zu Hause bin, werde ich vielleicht mit einem anstoßen.
Also vielleicht zu Zuhörer, vielleicht haben die auch den Podcast mit Stefan Koch und Olli Dischke von dir gehört vor, ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, aber da hast du dann nur auch vom Uhudler als Spezialität aus dem Burgenland erzählt, das
ja.
Rumors zufolge blind machen würde, aber
ich glaube, das ist sonst nicht. Ja, ist ein gefährliches Getränk, aber ich habe es auch schon Stefan Koch dann beim Spiel erzählt. Am besten ist eigentlich die Uhudler Marmelade. Also das ist auch so bestimmten, das sind so bestimmte Weintrauben und daraus die Marmelade, die kann ich wirklich empfehlen. Das Uhudler Getränk ist eher gewöhnungsbedürftig und weiß ich nicht, aber die Uhudler Marmelade, das ist eine Spezialität, die kann ich besten Gewissens empfehlen.
Sehr guter Tipp. Ich beginne Artikel oder Interviews gerne auch mal mit einem Zitat. Ich habe eins von einem österreichischen Philosophen mitgebracht. Ich glaube, du weißt schon, was kommt. Ja. Gute Geschichten im Sport, im Leben fangen immer damit an, dass jemand an sich selbst glaubt. Das hast du kurz nach dem Titel bei Magenta Sport dem Michael Körner gesagt, als er dann auch die Frage gestellt hat, okay, wie ist denn diese Entwicklung zu erklären von eurem Playoff-Lauf als Siebter, Berlin, München geschlagen, dann Bonn. Du warst, konntest das da in dem Moment selbst noch gar nicht so rational erklären, aber jetzt nach vielleicht 3 Wochen Zeit, vielleicht hast du auch nochmal irgendwie ein bisschen Spiele geguckt, wie ist denn dieser Playoff-Lauf rational, wenn er rational überhaupt zu erklären ist, zu erklären?
Also erstmal, dieser Philosoph kam aus mir raus am Feld vor dem ersten Spiel gegen Alba, also vor unserem ersten Playoff-Spiel auswärts, im Team-Huddle, 7 Minuten vor Beginn, also nach der Spielervorstellung. Mhm. Da kam dieser Philosoph aus mir raus und hat eben da habe ich den Spruch gesagt. Und das ist auch so, das war das Mantra unserer Playoffs, kann man sagen, und das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum dieser Lauf gestartet hat. Weil wir als Mannschaft an uns selbst geglaubt haben. Ich glaube, dass wir in den Playoffs eine Schippe drauflegen konnten, intensitätsmäßig. Vor allem defensiv haben unsere beiden Point Guards, glaube ich, sehr, sehr gut. Man sagt ja immer auf Englisch, set the tone. Also die haben die Richtung vorgegeben und wirklich Druck auf die gegnerischen Aufbauspieler gemacht. Mhm. Und die Mannschaft hat da sensationell mitgezogen. Und dadurch haben wir defensiv viel mehr Druck auf den Gegner ausüben können und daraus resultierend dann auch offensiv leichteres Spiel gehabt. Leichteres Spiel im Sinne von mehr Selbstvertrauen, weil du einfach dich auf deine Defense verlassen kannst. Und ich glaube, die Defense war eben über Strecken der regulären Saison hinweg ein bisschen unser Problem. Und das haben wir dann dadurch in den Griff bekommen. Und das war dann einer der Gründe, warum wir so einen sensationellen Playoff-Run starten konnten.
Okay, verstehe, ja. Ich meine, du als Captain wirst ja dann öfter vielleicht auch mal irgendwie die Jungs zusammentrommeln im Huddle, aber gab es dann irgendwie einen bestimmten Auslöser, warum du dann vor dem ersten Berlin-Spiel in dem Huddle irgendwie diese kurze Ansprache gehalten hast mit dem Belief-Mantra oder war das spontan oder?
Ja, also grundsätzlich redet immer bei uns einer nach dieser Spielervorstellung diesen Huddle und da gibt es immer Kurzworte. Da war Karim sehr oft der Spieler, den ich da reden hören wollte oder also wo es mir am liebsten war, weil er einfach unser Energizer war und unser Motor. Und bei dem einen Tag habe ich halt gesagt, so Karim, heute würde ich gern, weil ich habe das Gefühl, dass das was Wichtiges ist, eben dass wir an uns selbst glauben und dass ich das nochmal allen klar machen möchte. Und ja, das heißt, es gibt diese Huddles oft und eigentlich vor jedem Spiel. Und in dem war es halt so, dass ich dachte, okay, wir sind der krasse Außenseiter. Jeder dachte, solide Regular Season, bisschen auf und ab, haben sie irgendwie reingeschafft und jetzt gegen Alba zweimal richtige Klatsche bekommen in der Regular Season. Ja. Jetzt wird's halt, ja, das war's halt. Und deshalb dachte ich, okay, es ist wichtig, dass wir jetzt dran glauben, dass das nicht war, sondern dass die Reise erst anfängt. Und wenn wir dran glauben, dann ist halt möglich, dass auch was Großartiges draus passiert.
Jetzt seid ihr als Siebter in die Playoffs gestartet. Habt dann, ja, auch im Finale natürlich auch, aber auch im Viertelfinale, Halbfinale direkt das erste Auswärtsspiel geklaut. Ihr hattet einen schwierigen Saisonstart. Ihr hattet zwei Nachverpflichtungen, die wirklich sehr gut eingeschlagen haben. Und das sind alles Parallelen von dem Ulmer Playoff-Lauf 2016. Also es war ganz, auch ganz witzig eigentlich als Autor, der neutral ist, fand es aber trotzdem irgendwie ganz passend, weil ich hatte dann auch für die Big so ein Oral History
Habe ich gesehen.
Format. Und dann direkt, nachdem es rauskam, auch das Spiel in Berlin. Also mein klar, aus diesem damaligen Kader spielt natürlich jetzt keiner mehr in Ulm. Thorsten Leibner war damals Head Coach, jetzt Sportdirektor natürlich und auch im Backoffice gibt es viele Leute, die natürlich das auch miterlebt haben. Aber weiß ich nicht, kam das irgendwie dann im Lauf der Playoffs mal auf? Hey, die Geschichte wiederholt sich. Kam das irgendwie auf oder weniger?
Nee, muss ich sagen, eher weniger, weil eben, wie du sagst, weil die Spieler so weit in der Clubhistorie nie zurückschauen. Vor allem ausländische Spieler wissen fast sehr oder sehr wenig über die Geschichte eines Clubs. Ist auch immer so, wenn man, weiß ich nicht, ein Bundesliga-Record von zwei Mannschaften aufzählt und sagt, ah, man hat seit 12 Jahren nicht mehr da gewonnen, dann wissen das ein, zwei Spieler und die anderen haben keine Ahnung und die interessiert das auch nicht. Für die ist jede Halle neu und für die ist es immer gleich irgendwie in eine andere Halle zu fahren. Und da kommt es einfach darauf an, ob die Mannschaft gut ist oder schlecht. Und ja, bei uns war es auch so, dass ich glaube nicht, wenn du jetzt alle 12 Spieler, die wirklich gespielt haben, würden drei, vier davon wissen, dass Ulm als Siebter mal im Finale war. Okay, alle Deutschen, also sechs, würden es wissen, aber ich glaube nicht, dass die Amis oder die Ausländer davon
Ja,
gehört
klar.
haben.
Ja, ist dann eher auch dann ja, ein Fan-Ding oder ein Mediending natürlich auch.
Ja.
Ich habe mir trotzdem auch im Rückblick noch ein bisschen, ja, ob es noch Parallelen gab. Ich fand es ja auch witzig. Damals, Peer musste irgendwie, ich glaube, das war noch irgendwie so einem Sieg gegen Frankfurt, glaube ich, irgendwie für VBL-Klausur büffeln. Und ich fand es auch witzig, dass anscheinend Anton Gavel irgendwie jetzt auch ja eigentlich Trainerlizenzlehrgang hatte und da vielleicht auch lernen musste. Ich weiß nicht, ob das seine Partystimmung ein bisschen gedrückt hat oder ob das.
Ja, er war tatsächlich einer der früher nach Hause gegangen ist. Aber ich
Natürlich.
weiß nicht, ob es jetzt deswegen war, weil er lernen musste. Also es hat auf jeden Fall sein Coaching nicht oder vielleicht positiv beeinflusst, ich weiß nicht, aber auf keinen Fall negativ beeinflusst. Vielleicht hat er den einen oder anderen Satz noch in dem Buch gelesen, was man gerade machen muss und das konnte er nutzen, aber ja,
Ja,
ich glaube nicht, dass das
eigentlich
so
so
eine
du,
große Rolle gespielt
ja,
hat.
eigentlich so im ersten Jahr als DBL-Headcoach ist er ja kein Rookie-Coach, weil er hat natürlich auch vorher im Ulmer Nachwuchs trainiert, aber dachte mir auch so ein Meistertitel, eigentlich müsste man da jetzt eine Lizenz geschenkt bekommen, aber
Hätte ich auch gesagt, ich hätte gleich mitbekommen sollen mit der Medaille.
ja, genau. Lass uns über die vielleicht auch konkret die Finals sprechen. Und da irgendwie Jago, euer Point Guard, vor den Finals auf einmal wie TJ Shorts blond gefärbte Haare. Fand ich witzig. Vielleicht ganz kurz, kam man da irgendwann im Training mit den Haaren und was war eure erste Reaktion, als ihr das gesehen habt?
Also wir haben schon ganze Saison eigentlich gesagt, also er hat es eigentlich, wir haben es gefordert, eigentlich, dass er wie Neymar aussieht und sich auch die Haare färbt.
Ah, okay.
Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir in die Finals kommen, macht das. Und dass er dann halt perfekt gegen TJ Shorts spielt und einfach fast genauso aussieht oder sehr, sehr ähnlich aussieht, das war schon sehr lustig. Und dass es dann auch wirklich durchgezogen hat, war schon cool, finde ich, und war auch eine witzige Anekdote. Ich habe eigentlich von ihm verlangt, dass er die Ronaldo-Frisur, die Originale, kennst du die noch von, weiß nicht, 2010, wo Ronaldo, der brasilianische Stürmer, nur hier
Ja.
vorne die Haare stehen hat lassen und sonst
Ah,
Glatze, so diesen
ja, stimmt.
kleinen, das hat richtig bescheuert ausgeschaut. Und ich habe eigentlich die Frisur von ihm verlangt, aber er hat sich dann leider für die Neymar-Variante
Okay.
entschieden.
Ja, aber immerhin hat so ein bisschen ja, die MVP-Qualitäten da auf jeden Fall in den Finals aufblitzen lassen.
Ja.
Was hat dich vielleicht, also ist die auch interessant, erstes Jahr fernab der Heimat spielen? Was hat dich so im Lauf der Saison vielleicht am meisten beeindruckt bei ihm, sei es on the court, off the court bei Jago?
Also am Anfang gab es halt auch ein bisschen die Sprachbarriere. Es war schon schwierig für ihn, sich anzupassen. Ich wusste, dass er ein super Typ ist, weil ich mit Cristiano Felicio geredet habe und ja, der sehr, sehr gut mit ihm ausgekommen ist und in der Nationalmannschaft sich gut mit ihm verstanden hat. Dadurch wusste ich eigentlich schon, okay, das ist ein super Typ. Anfangs war es halt einfach für ihn schwierig, sich einzugliedern wegen der Sprache. Aber man kennt einfach manche Menschen und hat das Gefühl von Anfang an, okay, das ist ein richtig guter Typ. Ich muss nicht mal viel mit ihm reden können, aber ich weiß, der ist einfach in Ordnung und mit dem passt. Und so war es auch bei ihm. Was mich spielerisch am meisten beeindruckt hat, ist einfach die Qualität, also die Runs, die er einfach selbst starten kann. Der
Ja,
kann dir
stimmt.
in 2 Minuten 10 Punkte gefühlt machen und ein komplettes Spiel drehen. Und die Qualitäten haben uns dann phasenweise auch Playoff-Spiele gewonnen und natürlich auch viele Regular-Season-Games, wo er dann einfach heiß gelaufen ist. Und ja, es geht dann einfach so schnell, dann dribbelt er halt vor und wirft aus 10 Metern ein Ding drauf und dann fliegt schon, drehst du dich einmal um und es fliegt schon wieder das nächste und du kommst gar nicht zum
Ja.
Schauen und hast auf einmal, ja, 8 Punkte kassiert und bist in Rückstand.
Ja, das war, glaube ich, auch in eurem letzten Spiel, war ja auch
Ja.
der Auftakt ins vierte Viertel, war das ja auch wieder ein 18 zu 0
Genau.
noch. Und ich glaube, er hat die ersten 10 Punkte gemacht, hat dreimal aufgelegt. Ja, ich fand auch
Ja.
beeindruckend spielerisch irgendwie diesen Motor, den er hat. Ist
Mhm.
irgendwie natürlich mit einer, ja, Spielweise, die auch eigentlich sehr anstrengend ist, aber trotzdem irgendwie immer noch diesen Motor aufrechterhält. Das finde ich auch bei ihm auch beeindruckend und
Ja, sensationell. Also auch den Speed, den er noch gehen kann, Anfang viertes Viertel, wo wir eigentlich alle ziemlich müde waren und geschlaucht und er dann einfach alleine entscheidet, okay, jetzt drücke ich mal aufs Gas und steige drauf und gebe volle Kanne und dann einfach zweimal zum Korb zieht, zwei Layups macht, einen N1 und die ganze Halle ist da und jeder weiß jetzt, okay, jetzt geht's los. Und dann ballert er noch einen Dreier, zieht zum Korb, kickt raus, offener Dreier für Brandon. Es geht dann so schnell und das in der Situation, wo alle echt im roten Bereich eigentlich sind und sehr müde sind, ist wahnsinnig beeindruckend.
Ja, absolut, ja. Ja, vielleicht Gas geben ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt irgendwie die Finals gegen Bonn betrachten. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ihr, weiß nicht, entweder euer Spiel mehr den Bonnern aufgezwungen habt oder auch irgendwie so ein paar Merkmale hatte, die eigentlich auch Bonn ausgezeichnet haben. Diese frühen Abschlüsse, vielleicht auch dieses Vorteil generieren und aufrechterhalten, was ja unser Iserlohe auch sehr wichtig ist. Oder was ich auch interessant fand, dass ihr sogar auch das Team war, zumindest im letzten Spiel, dass mal diese großen Flügelspieler aufgepostet habt. Ich kann mich da erinnern, dass mal Robin Christen irgendwie so eine Early Offense hatte, dann halt eine Shorts gegen sich direkt irgendwie in die Zone gecuttet. Karim auch. Das ist ja auch was Bonn, finde ich, irgendwie auch unser Iserlohe viel ausgezeichnet hat. Aber das habe ich eigentlich eher bei euch gesehen. War das einfach so, dass ihr vielleicht ein gutes Matchup gegen Bonn wart? Oder war das auch ein spezieller Gameplan von Coach Tono? Wie denkst du?
Also es war auf jeden Fall auch ein Gameplan, da Shorts ein bisschen müde zu machen, ihn verteidigen zu lassen und wenn wir eben da Size Advantage haben, dass wir das ausnutzen. Das waren aber mehr dann auch Reads, die einfach im Laufe der Saison von uns immer besser gelesen wurden. Ja, Robin macht das richtig gut und hat eigentlich, haben wir das viel zu selten gemacht, auch weil er oft nicht die Matchups hatte oder weil eben die Abstimmung noch nicht zu 100% gepasst hat. Aber desto länger die Saison gegangen ist, desto auch in den Playoffs, mit jedem Mal, wo wir einen Gegner öfter gesehen haben, haben wir mehr verstanden, diese Matchup-Mistakes, die sie dann manchmal haben, zu bestrafen. Und ja, da hat dann jeder eigentlich einmal, glaube ich, im dritten, vierten Viertel eben Robin, Karim und Brandon einmal im Low-Post gute Figur gemacht und entweder gescored oder einen Foul gezogen. Und ja, das war das, was uns halt als Mannschaft auch ausgezeichnet haben. Wir haben kontinuierlich als Team dazugelernt und uns besser miteinander verstanden, besser abgestimmt und ja, sowohl defensiv als auch offensiv uns weiterentwickelt.
Naja. Wenn wir jetzt noch kurz bei Bonn bleiben, was ja auch eine Stärke in der Iserlohn-Zeit war, war dieses Tagging-Up-Prinzip, also dieses beim Offensiv-Rebound immer wirklich in den Gegner so ein bisschen in den Rücken reingehen und auch wirklich früh den praktisch so unter den Korb zu schieben. Ich habe auch ausgewertet, Bonn hatte, glaube ich, auch so 39,8% offensive Rebound-Rate in den Finals gegen euch. Also ihr habt, war da wirklich, also war eine Bonner Stärke. Ich habe mich da gefragt bei diesem Prinzip mittlerweile, also das war vielleicht am Anfang in der Iserlohn-Zeit, war das was Neues? Hat man vielleicht noch gar nicht so irgendwie vielleicht lesen können. Aber mittlerweile, vor allem jetzt dann im zweiten Jahr, ist es ja schon bekannt gewesen. Ich glaube auch unter Kajes in Oldenburg hat es so ein bisschen, ich glaube sogar auch, dass hat nicht Per Günther mal irgendwie in dem letzten Jahr irgendwie auch erzählt, dass es auch probiert wurde, aber irgendwie auch nicht so einfach umzusetzen war. Ja. Ich habe mich nur gefragt, kann man das irgendwie in Vorbereitung auf jetzt ein Spiel oder vor allem jetzt auf eine Finals-Serie irgendwie im Training ein bisschen ja, simulieren? Irgendwie, okay, wie spielen wir dagegen? Wie machen wir das? Oder ist es reine Einsatzsache? Oder wie seid ihr das angegangen speziell?
Ich denke auch, dass das Tagging-Up eigentlich eins unserer größten Probleme war in den Finals, weil man mit dieser Intensität und mit der Disziplin, wie Bonn das gemacht hat, weil man das einfach noch nicht gesehen hat, nie. Ja. Und auch über die Saison hinweg, egal von welchem Gegner. Iserlohn muss das sehr, sehr gut drillen und trainieren, weil sie es wirklich sehr, sehr diszipliniert und gut machen. Und ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher, was genau das beste Gegenmittel gegen Tagging Up ist. Wir haben es nicht explizit gedrillt, wir haben Boxout-Drills gemacht, aber wir haben jetzt nicht irgendwie unsere Taktik verändert. Ja. Wir haben auch ein paar Spieler, die nicht so gern ausgesperrt haben trotzdem. Denen spielt es vielleicht sogar in die Karten, weil die Bonner Spieler da ja eigentlich den Rücken des Spielers suchen. Und selbst wenn du nicht aussperrst, laufen sie dir. Also das war auch eine Überlegung, die ich sogar gehabt habe, ob du einfach gar nicht aussperrst, weil sie laufen eh zu dir hin.
Okay.
Aber ja, wir haben es irgendwie hinbekommen, die Spiele trotzdem zu gewinnen. Aber das Tagging Up war definitiv eins der Pluspunkte und Stärken von Bonn, die wir so nicht perfekt kontrolliert haben, meiner Meinung nach. Was man, glaube ich, besser machen könnte, wenn ich die Final-Serie nochmal anschaue und mir denke, was wäre zu verbessern, dann wäre das ganz oben auf der Liste.
Ja, ich finde es interessant, so ein bisschen jetzt in die Meta-Ebene zu gehen, wie sich so Basketball entwickelt, was es da für Feinheiten gibt. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass es schon, weiß nicht, ob es in der Finalserie war, aber dann schon auch mal als Offensiv-Foul oder als Foul gewertet wurde. Da frage ich mich halt eigentlich auch ne, bei sowas, okay, wenn es jetzt ein Team so ein bisschen einführt und vielleicht manche kopieren das und das machen häufiger Teams und deswegen schauen vielleicht auch die Schiedsrichter drauf zu, ob sich das dann die Entwicklung so ein bisschen dahin führt, dass vielleicht auch mehr Fouls geahndet werden. Also vielleicht auch Beispiel eben dieses Hostage-Dribbling, wo du dann als Big Man abrollst und dann nochmal praktisch deinen eigenen Mann ausblockst. Das habe ich auch schon nicht nur einmal dann auch als Offensivfoul gesehen. Deswegen, so Meta-Ebene bin ich gespannt, ob das Teams kopieren, ob das überhaupt kopierbar ist, weil es ja wirklich auch, wie du sagst, Disziplin erfordert und auch natürlich auch eine hohe Energie, weil du ja wirklich da viel arbeiten musst. Und wenn wo das so hinführt, da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird.
Also die Rebound-Kämpfe waren auf jeden Fall sehr intensiv. Wenn ich mir ein paar davon anschaue, auch wie sie da zum Rebound crashen, da war schon, also wenn man das genau nimmt, kann man sicher das eine oder andere Mal faul pfeifen. Und es ist auch unangenehm als Gegenspieler. Du bekommst die ganze Zeit die Schulter in den Rücken und du wirst immer reingestoßen. Kriegst fast nie Pfiffe dafür. Also es ist schon, also es wear dich schon so ein bisschen down. Und ja, da musst du halt tough bleiben und dagegen ankämpfen. Ja, ich denke, vielleicht ein Mittel, was gegen Tagging möglicherweise funktionieren kann, ist einfach, dass du der, wenn du halt Flügelspieler wie jetzt zum Beispiel Karim Jallo hast, die es dann schaffen, den Rebound zu holen und den ersten Gegenspieler zu schlagen, also der, der sie ausgesperrt hat, dass du dann einfach Numbers Advantage hast. Weil jeder bei seinem, also da haben wir es geschafft, das war eher im Regular Season Spiel noch, da haben wir es geschafft, die Bonner vor Probleme zu stellen, weil wir schnell die Rebounds gefangen und sofort den ersten Spieler schlagen konnten irgendwie, weil er halt direkt dran ist. Wenn du das schaffst, dann eröffnest du halt Gegenangriffmöglichkeiten. Oder auch, dass der Werfer, der den Wurf contestet, wenn der Wurf jetzt von oben kommt, dass der sofort liegt. Das ist halt vielleicht auch eine Möglichkeit, weil du halt keine Safety hast. Aber die Mannschaften haben es qualitativ noch nicht geschafft. Vielleicht auch einfach, weil der Druck am Ball zu groß ist, um dann den Pass nach vorne zu finden. Aber die Mannschaften haben es noch nicht geschafft, wirklich adäquates und gutes Mittel zu finden, das wirklich stark zu bestrafen.
Na, ja, stimmt, ja, das ist ein interessanter Punkt, dass es hier eigentlich dann, ja, diese Transition eigentlich vielleicht eine Angriffsstelle wäre, aber ich glaube, Bonn, ich habe jetzt keine Zahlen über die Saison, aber ich glaube, hat es Iserlo dann auch oft betont, dass sie dann doch die Bonner eine der besten Transition Defenses sein, wobei ich werde dann auch immer gerne diese Play-Type-Statistiken auf und fand da auch jetzt in der Finalserie speziell bei euch interessant, dass ihr ungefähr so prozentual gleich viel, sowohl ihr als Ulmer als auch die Bonner Transition-Abschlüsse gehabt haben, aber ihr wart sogar viel effizienter. Also die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind so 1,2 Point pro Possession und Bonn war, glaube ich, unter einem Punkt. Also das effizienter wart ihr da sogar, aber ja, interessant. Ja, vielleicht nochmal zu Anton und Iago. Ich finde auch so ein bisschen so eine Parallele ersichtlich. Ne? Gavel war jetzt kein Rookie-Headcoach, weil er ja im Ulmer Nachwuchs trainiert hat, aber trotzdem auf dem BBL-Niveau war er eben Rookie-Coach. Iago war jetzt auch kein Rookie, weil er hat ja auch in Brasilien wirklich auch individuell einige Sachen gewonnen, hat aber so auf hoher Ebene schon geliefert, aber in Europa eben jetzt ein Rookie. Deswegen fand ich so ein bisschen eine Parallele, fand ich interessant. Du kennst Anton ja, glaube ich, in zwei Saisons habt ihr auch noch gegeneinander gespielt. Ich glaube, deine ersten beiden Braunschweig-Jahre waren in München. Da habt ihr auch jeweils gegeneinander gespielt. Es ist schon lange her und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie die Matchups damals waren, aber kannst du dich irgendwie an was erinnern, was den Spieler Anton Gavel ausgezeichnet hat, was ihn jetzt auch als Headcoach auszeichnet?
Puh, also ich habe Anton dann in München kennengelernt. Seine beste Phase war ja in Bamberg. In München war er trotzdem vor allem die erste Saison einfach ein knallharter Verteidiger. Das heißt, man wusste, er versucht dich zu stoppen und ist ein richtig guter Lockdown-Defender. Und ich kann mich auch erinnern, dass er ein bisschen geredet hat. Also so Trash-Talk auch ein bisschen da war. Ja. Aber ich bin nie drauf eingegangen. Ich habe mal in München, das war direktes Matchup, das war, glaube ich, eins meiner ersten BBL-Spiele, wo ich wirklich auch gut gespielt habe und habe in einer Halbzeit, weiß ich nicht, 14, 15 Punkte gemacht, paar Dreier, auch einen And-One und Bryce Taylor hat mich da zuerst verteidigt und dann später wurde anscheinend Anton mit der Aufgabe betraut und ich habe dann nur, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nur einen Wurf geworfen und zwei Punkte oder so gemacht.
Okay.
Und da hat er auch ein bisschen geredet mit mir. Aber ja, er ist einfach so bissig und ehrgeizig auf jeden Fall, das habe ich da gesehen. Und das sind auch Parallelen zu Iago. Iago ist auch, also er kann richtig unangenehm auch verteidigen und aggressiv sein und bissig sein, was er aber oft in der Saison, in der regulären Saison nicht gezeigt hat, weil er eben auch energiemäßig nicht vorne und hinten Vollgas gehen konnte, was er aber in den Playoffs auf jeden Fall gezeigt hat. Und ja, dass sie trotzdem ein bisschen eigenwillig auch sind. Anton war, glaube ich, auch als Spieler so, dass er seinen eigenen Kopf hatte und das so durchgesetzt hat. Und Iago hat das auch. Ich weiß manchmal nicht, ob er dann Sprachbarriere oder ob er es einfach nicht hören wollte. Aber Er hat schon manchmal seine eigenen Sachen gemacht und auch wilde Würfe geworfen, aber Anton hat ihm das, hat ihm die Freiheit gelassen und deswegen konnte er auch so explodieren. Und das war ja auch genau das Wichtige. Das war das Perfekte, das hat sich ja komplementiert perfekt, weil Jago eben diese Freiheit perfekt nutzen konnte und dann eben uns Spiele dadurch gewinnen konnte, unzählige.
Absolut, ja. Vielleicht wilde Würfe. Ich hatte den Eindruck, dass du unser Anton auch den einbeinigen Dreier wieder häufiger wirfst. Ist das so? War das einfach vielleicht, da du vielleicht jetzt in einer anderen Rolle warst als unter Jaka? Oder wie ist es dazu gekommen? Oder stimmt es überhaupt, dass du vielleicht unter Anton mehr den einbeinigen wieder geworfen hast?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern ans erste Gespräch vor der Saison mit Anton, wo er meinte, er hat halt gemerkt in der letzten Saison, dass bei mir so der Spaß nicht hundertprozentig da war und dass ich mich so wohl gefühlt habe am Feld auch. Auch dem geschuldet, dass wir eben eher NBA-Basketball gespielt haben im Jahr davor. Viel ISO, viel Ball dribbeln und wenig Ballbewegung. Und er meinte, er will einfach, dass ich meinen Spaß wiederfinde. Und er würde einfach gern sehen, dass so ein paar Einbeinige auch fliegen und der eine oder andere eben dann reinfällt und ich dann ja einfach Spaß am Basketball habe. Und wenn das passiert, dann weiß er, okay, er ist wieder der Alte und er genießt jetzt wieder Basketball zu spielen. Also er hat mich von Anfang an ermutigt, die auch zu werfen, weil er auch, glaube ich, Prozentsätze vielleicht gesehen hat oder vielleicht hat er es einfach im Gefühl, dass das mein Wurf ist und dass ich mich wohl bei dem fühle. Jedenfalls gibt dir das ein ganz anderes Gefühl, wenn ein Trainer zu dir sagt, er unterstützt das zu 100%. Das war auch ein Grund, warum der, glaube ich, so gut funktioniert hat diese Saison und auch öfter.
Okay. Ja, wir hatten uns ja, als du noch in Braunschweig warst, mal über den Einbeinigen unterhalten. Mhm. Und da kam sowohl bei dir als auch beim Juba Novak ja schon raus, wenn du dann dieses Vertrauen vom Coach hast, ist es natürlich auch eine große Sache. Und das ist dann auch gut zu sehen, dass Anton da irgendwie dem Wurf auch so offen gegenüber ist. Aber bei jemandem, der als Spieler ja einen sehr flachen Dreier hatte, das ist auch verständlich.
Ja, er hatte eben auch seinen eigenen Stil und der hat für ihn halt auch funktioniert. Und vielleicht war es deswegen auch der Grund, dass er zu mir gesagt hat, so mach das, wie du glaubst und ich vertraue dir. Mhm. Weil ja, auch die flache Wurfkurve bei Anton hat mal über 40 oder fast sogar 50% in seiner besten Dreier-Saison, glaube ich. Mhm, also war schon sehr erfolgreich dann, als gelaufen ist.
Ja. Wenn wir über Anton als Head Coach sprechen, müssen wir auch so ein bisschen, glaube ich, über Tyron McCoy als Assistant Coach sprechen. Mhm. Ich glaube, ihr seid, gut, ist immer die Frage, ne, was ist jetzt der offizielle Assistant Coach und wer ist da vielleicht noch im Hintergrund, aber ich glaube eigentlich, ihr seid mit Göttingen als einziges Team in die Saison gegangen, das wirklich offiziell nur einen Assistant Coach hatte. Ja. Was irgendwie auch ziemlich krass ist, wenn man jetzt andere Teams ansieht, was die teilweise für einen Coaching-Staff haben. Insofern, wie würdest du das Zusammenspiel zwischen Anson und Ty beschreiben und was hat auch ja Tyron McCoy für eine Rolle oder für einen Erfolg auch oder anteilig den Erfolg gewesen? Sagen wir es mal so.
Ja. Also Tys Rolle ist riesig. Die kann man eigentlich schwer beschreiben, weil man, also Assistant Coach ist eigentlich viel zu klein, unter Anführungszeichen die Bezeichnung, weil ein normaler Assistant Coach, da hast du einen zweiten Assistant, dann hast du noch zwei andere Trainer im Coaching-Staff. Ty und Anton erstens haben sich super verstanden, also das Gefühl für die Mannschaft oder für mich als Kapitän war, dass ich fast noch nie Coaches hatte, die sich so gut verstehen. Ich hatte eigentlich nie in meiner Karriere Coaches, wo ich das Gefühl hatte, dass die gegeneinander arbeiten. Aber ich hatte noch nie ein Gefühl, dass sie sich so gut ergänzen und so gut miteinander auskommen wie Anton und Ty dieses Jahr. Mhm. Anton hat auch immer Ty und auch Spielern den Raum gelassen, sich einzubringen und zu reden. Und Ty hat das dann auch im Laufe der Saison immer mehr genutzt, positiv genutzt, weil wir das auch gebraucht haben. Hat in den Playoffs 2-3 Mal Ansagen gemacht, hat dann eben auch das eine Spiel als Head Coach übernommen und war unglaublich wichtig und viel, viel mehr, als wenn man jetzt sagen würde, er ist eigentlich neben Anton zweiter Head Coach gewesen und Anton hat das voll ermöglicht auch und zugelassen und hat sich nie, manche Head Coaches würden sich bedroht fühlen oder keine Ahnung, würden sich denken, ey, der will meinen Job, aber das war einfach eine perfekte Symbiose, die hat sich perfekt ergänzt und hat auch der Mannschaft dann Selbstvertrauen und Vertrauen in die beiden gegeben. War auch immer sensationell, vor allem in den Eurocup-Spielen zu sehen, wenn wir einfach auf die Bank schauen und du hast da die zwei im Anzug sitzen, schaust auf die andere Bank und da sitzen einfach 5, 6 Leute im Anzug aufgereiht. Und wir haben immer unsere zwei. Ja, aber wie sie dagegen gehalten haben und wie sie uns taktisch vorbereitet haben auf Gegner und eben auch die Coaching-Duelle für sich entscheiden konnten, war schon sensationell und kann man nicht hoch genug anrechnen, weil über eine Eurocup-Saison hinweg mit einem Assistant Coach, wie viel Gegner wir vorbereitet haben, wie viel Video wir geguckt haben, was die beiden an Arbeit verrichtet haben, ist Wahnsinn und ja, da kann man sie eigentlich nicht hoch genug loben.
Sprichst es an, das zweite Auswärtsspiel in Berlin, wo Anton da ja auch nach 2 Tees raus musste und wo Tyron McCoy alleine coachen musste. Ich dachte auch so, mein Thorsten sitzt da als Sportdirektor so ein bisschen nebendran, hätte er nicht da so ein paar Stühle weiterrücken können, um den Assistant Coach zu geben? Ich weiß nicht, ob das eigentlich möglich gewesen wäre, dass
das eine gute Frage.
Oder ob das eigentlich gar nicht aus Regularien vielleicht gar nicht möglich ist. Ich weiß es gar nicht.
Aber ich glaube, wenn du nicht auf der Bank sitzt, später darfst du auch nicht dazu. Also wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Ja. Ich weiß nur, dass Ty einmal unserem Physio, Marco Mattes, ein Play aufzeichnen hat lassen in Berlin, weil er hatte einfach keinen Assistant Coach. Und das ist schon Wahnsinn, wie er uns da durchgeführt hat und gecoacht hat. Das ist schon sehr beeindruckend, auch was für die Geschichtsbücher, glaube ich. Und Marco musste dann als Physio irgendein Play aufzeichnen und ist eigentlich,
hat das,
eigentlich
hat das ein Fußballer. Aufgezeichnet.
Ja, er hat es hinbekommen. Ich glaube, es wurde dann leider nicht genutzt. Deswegen war Marco ein bisschen traurig. Nee, aber das ist schon eine sehr coole Geschichte.
Okay, ja, absolut. Ja, interessant, dass du dieses ansprichst, dass Anton auch dann Tyron als offiziellen Assistant Coach, und wird auch Associate Head Coach, gibt es ja auch so diese Bezeichnung, dass er auch ihm viel Verantwortung übertragen hat. Jetzt muss ich auch dran denken, als ich auch mal mit Stefan Koch über diesen, hat er auch mal so eine Geschichte, so ein Coaching Tree, Stefan Koch Coaching Tree, weil er auch viele Spieler, Trainer unter ihm gearbeitet haben. Tyron McCoy war Spieler und Assistant Coach unter Stefan Koch. Gavel hat ja auch zweimal, ich glaube, in Karlsruhe und in Gießen unter ihm gespielt. Und das war auch, kam damals, hatte ich das Gefühl, auch raus, dass Stefan Koch auch so das Mantra hat, okay, ich als Head Coach, ich möchte auch, dass meine Assistant Coaches da viel Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Arbeiten haben. Mein Thorsten war ja auch Assistant Coach unter Stefan. Vielleicht haben dann beide vielleicht so ein bisschen übernommen oder Anton vielleicht auch als ehemaliger Spieler, kann ich mir vorstellen.
Ja, hat auf jeden Fall so gewirkt, weil die sich wirklich super ergänzt haben und dann Anton auch so zum Beispiel nach dem Spiel in Berlin, wo halt er dann rausgeflogen ist, war dann in der Kabine und hat dann gesagt einfach, Ty, das ist jetzt, also du redest und du hältst jetzt die Ansprache. Ich sag gar nichts, weil ich war nicht mal auf der Bank draußen. Und auch in anderen Ansprachen, wenn Ty dann mal lauter geworden ist oder was gesagt hat, dann hat Anton da ihm den Vortritt gelassen und dann nur gemeint, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und die haben sich super ergänzt einfach.
Jetzt kam das, glaube ich, auch entweder jetzt im Gespräch so ein bisschen raus oder wer sich mit eurem Team, eurem Playoff-Lauf befasst hat, ist das schon so ein bisschen Sportromantik, kann man es eigentlich beschreiben. Irgendwie hört dann auch dann Sportromantik so ein bisschen auf, insofern, weil ihr jetzt als deutscher Meister nicht Euroleague spielen werdet, also nicht im höchsten europäischen Wettbewerb. Ist es dann so, okay, das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig und der Sportromantiker ist ein bisschen traurig, oder bist du dann vielleicht auch so sehr Realist, um zu wissen, okay, die Euroleague, das ist halt auch einfach eine Liga, die jetzt nicht ganz close ist, aber dahingehend eigentlich schon fast ist und die natürlich auch, weiß ich nicht, große Programme, sei es an Standorten oder die ein wirklich großes Etat haben, dass es eigentlich für einen Ulmer Club so unrealistisch ist, dass du jetzt da gar nicht so traurig drüber bist, oder wo bist du da in dem Spektrum zwischen Realist und Sportromantiker?
Ich bin ziemlich genau in der Mitte. Also ich sehe es von der einen Seite, war es immer ein Traum von mir, Euroleague zu spielen und wäre schon cool gewesen, aber ich sehe es auch von der realistischen Seite, dass für eine Euroleague-Saison schon sehr, sehr viel mehr Tiefe im Kader vor allem auch notwendig ist. Du brauchst einfach ein viel höheres Budget, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass dann eben Spieler kommen für weniger Geld, weil sie einfach Euroleague spielen wollen. Das heißt, du hast sicher auch die Möglichkeit, anders zu verpflichten, mit demselben Budget oder selben Etat, weil einfach Spieler in der Euroleague sich zeigen wollen. Aber ich glaube wirklich dann eine ganze Saison mit 34 zusätzlichen Spielen, also es wären jetzt noch 14 mehr gewesen, als wir im Eurocup hatten, gegen Gegner, wo du schnell mal unter die Räder kommen kannst und mal einen 30er kassieren kannst, wenn du einen schlechten Tag hast. Da muss man schon auch realistisch bleiben. So gern ich es gesehen hätte und eben diesen Vergleich auch mal hätte, vor allem hätte ich es gern gesehen mit der Mannschaft, die wir jetzt in den Playoffs hatten und die eben sich in diesen Rausch gespielt hat. Ja. Ich glaube, auf dem Niveau, wo wir gespielt haben, haben wir ja auch gegen Alba und München gezeigt, dass wir da mithalten können. Das ist halt aber über eine reguläre Saison hinweg schon was anderes. Ja. Und wenn du dann Reisestrapazen nochmal um Vielfaches höher hast, puh, da wäre es schon trotzdem einfach schwierig geworden für Ulm. Und da kann schon sein, dass es die bessere Entscheidung ist, jetzt nicht zu große Brötchen zu backen und einfach gleich zu sagen, ja, wir versuchen es mal, weil du dich da auch schnell, wenn du eben nicht die Tiefe im Kader hast, einfach verausgabst und dann in ein Loch reinspielst, dass du dann gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist und du nach Efes, also nach Istanbul musst. Dort, dann fliegst du nächste Woche nach Madrid und hast vielleicht ein, zwei verletzte Spieler oder so, Ausfälle und dann kann es ganz schnell gehen, dass du dich in so einen Negativstrudel reinspielst. Hätte auch gut laufen können. Ich hätte es gern gesehen, aber ich verstehe das Risiko und ich weiß gar nicht, ob es eine Entscheidung von Ulm gewesen ist, aber ich verstehe auch, dass man sagt, das ist nicht unsere Kragenweite.
Ich glaube, da gibt es ja auch dann irgendwie, ich muss ehrlich zugeben, war mir auch dann so sicher, dass es dann irgendwie auch gar nicht realistisch ist, dass ich mich da jetzt auch gar nicht jetzt im Vorfeld so nochmal genau informiert habe, was für Standards mit, weiß ich nicht, Sitzplatzkapazität in der Halle und wie, was es dann noch für möglich oder
Bedingungen
gibt, das weiß ich natürlich auch gar nicht. Ja. Aber ist auf jeden Fall eigentlich, man will ja auch immer, dass sich ein Team irgendwie auch für eine Leistung belohnt, wobei man natürlich auch auf der anderen Seite natürlich auch sieht, so ein Team wie Bonn, das ja auch durch eine grandiose Saison gespielt hat, das wird es jetzt auch nicht mehr geben. Das ist auch trotzdem wieder das Sportbusiness.
Vielleicht aber Abschluss. Ich hätte es gern gesehen. Ich hätte uns gern mit dieser Mannschaft in diesem Flow, den wir hatten, so gegen ein paar Euroleague-Gegner, hätte ich uns gern gesehen, ob wir da mithalten hätten können.
Am besten gar keine Off-Season machen, sondern gleich nach den Bonner Finals, um den Schwung mitzunehmen.
Ja, genau. Dann hätten uns nach 3 Monaten eingraben können, oder?
Vielleicht zum Abschluss, Tommy, auch vielleicht noch ein Zitat zum Schluss. Ich habe gerade Bonn erwähnt. Als ich mich auch mit dem Thomas Isolo unterhalten hatte, fand ich auch interessant, ein Zitat von ihm: eine schnelle Entscheidung ist wichtiger als eine richtige Entscheidung. Denn wenn du die richtige Entscheidung zu spät triffst, hat sich die Frage schon verändert. Das hat Isolo mal gesagt und er meinte auch in dem Zusammenhang, diese schnelle Entscheidungsfindung, zumindest bei ihm, hat es seiner Meinung nach dazu geführt, dass Bonn so ein bisschen auch die Lücke zu den Euroleague-Teams schließen oder zumindest verkleinern könnte. Vielleicht dahingehend zu euch jetzt bei Ulm, also meine, es sieht ja gut aus momentan, dass eigentlich ihr viele Spieler halten werden können. Also ich glaube, Brandon Paul war jetzt offiziell der Einzige, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Bruno ist jetzt natürlich dann gegangen.
Dass, ich glaube, Fedors Vertrag ist auch ausgelaufen.
Das ist natürlich klar, dass dann trotz laufenden Vertrags müssen wir jetzt auch gar nicht reden über Sport, aber nichtsdestotrotz, denkst du, ihr habt jetzt in dieser Saison unter Anton und vor allem jetzt auch bei dem Playoff-Lauf irgendwie so, weiß ich nicht, sei es taktisch oder irgendeine Herangehensweise irgendwie zeigen können, womit vielleicht auch ihr diese Lücke vielleicht, wenn nicht schließen, aber so verkleinern könnt? Oder war das jetzt wirklich so ein Ausreißer, so eine Welle, dass das irgendwie auch gar nicht so sehr zu wiederholen ist? Was denkst du?
Puh, ich glaube einfach, dass das bestätigt hat, dass man Risiko nehmen muss bei Personalentscheidungen und dass dieses Risiko eben manchmal belohnt wird. Und vor allem auch, dass du dieses Risiko einfach, dass du Spielern Vertrauen geben musst. Weil ich weiß nicht, bei wie vielen Vereinen manche schon die Reißleine früh gezogen hätten, nach einem Monat. Vielleicht bei Trainerfragen, vielleicht bei Coaching, bei Point Guard-Frage. ich glaube schon, dass da viele von außen schon sehr früh sehr viel Druck ausgeübt haben und sehr negativ über unsere Mannschaft geredet haben. Und dass da alle die Füße stillgehalten haben, eben vor allem Thorsten und Thomas, und nicht jetzt sofort irgendwie, keine Ahnung, jemanden gefeuert oder nachverpflichtet oder irgendwas gemacht haben, sondern einfach sich das weiter angeschaut haben und den beiden, vor allem den Spielmachern, auch Vertrauen gegeben haben und ihnen den Rücken gestärkt haben, dass die das dann so zurückzahlen können und eben so explodieren und eben zeigen, was mit Spielern passieren kann, wenn sie das Vertrauen genießen von Coaches und Umfeld. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Takeaway für mich, was du halt da lernen kannst und sagen kannst, ja, wenn du es schaffst als kleiner Verein, dann musst du halt Risiko gehen und musst auch dann diese risikofreudigen Entscheidungen oft back it up. Also du musst dahinter stehen. Und die dann auch über Phasen, wo es halt nicht so gut läuft, trotzdem dazu stehen zu der Entscheidung und sagen, okay, wir lassen den trotzdem machen, wir haben den verpflichtet, weil wir an sein Talent glauben, und deswegen sage ich nicht nach 3 Wochen, okay, dann doch nicht.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, taktisch, also taktisch weiß ich jetzt nicht. Wir haben halt einfach schnell gespielt und ein bisschen Bild, dadurch waren wir unausrechenbar. Das war auch eine Qualität von uns, dass so wie dann kommt Philipp Herkenhoff und haut dir 4 Dreier rein, oder dann macht halt mal Josh Hawley mehr oder Robin gegen Klusch über 20. So, dann Karim 36, so, du wusstest nicht genau, wer von uns dich zerstören wird oder wer dich zerstören könnte, wer dir wehtun kann. Und das war halt so Balanced Attack, wo halt immer irgendeiner heiß laufen kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um gegen gute Mannschaften oder große Mannschaften gewinnen zu können.
Ja, absolut stimmt, das war auch eine Stärke.
Brandon Paul war auch immer gut für 20, Iago sowieso, ja. Bruno sowieso. Also wir hatten wirklich viele Möglichkeiten. Juan hat dann gegen München ein sensationelles Spiel gemacht, wo er, glaube ich, auch fast 20 und 10 hatte gefühlt. Mhm. So, du wusstest nie genau, von wo du attackiert wirst von uns.
Mhm. Ja, pick your poison als Gegner praktisch. Ja.
Ja.
Super, Tommy. Dann, mein Iago hat ja immerhin dann noch eine andere Frisur im Petto, die Ronaldo-Frisur, wenn es vielleicht in der nächsten Saison sein muss. Dann wünsche ich dir eine gute Offseason, falls du noch ein bisschen Offseason machst. Und auf jeden Fall danke für deine Zeit.
Vielen Dank, sehr gerne.
With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
Und verteidigen jetzt!
Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
So, liebe Zuhörer, Tommy hat hier nochmal eine nette Anekdote von den Finals. Schieß los.
Also bei TJ gegen Iago war ja, weil sie dieselbe Frisur hatten, so ein bisschen noch spiciger dadurch. Und es kam ja auch einmal im ersten Spiel, glaube ich, zu einer Szene, wo auch die Kameras draufgehalten haben, wo sich die beiden unterhalten haben. Mhm. Und Iago meinte, dass in der Szene Scholz zu ihm gesagt hat, so, ja, weißt du, mit wem du redest? Ich bin Champions League-Sieger und Champions League-MVP. Und dann meinte Iago so, Google Iago dos Santos. I won Champions League twice. Weil er zweimal in Südamerika die Champions League gewonnen hat. Und das ist schon ein sehr cooles Comeback auf die Aussage, wenn du sagen kannst, so, ja, ich habe die Champions League auch gewonnen, ich habe sie zweimal gewonnen. Das war schon sehr cool. Das hat er uns nachher dann erzählt, da musste ich drüber lachen. Also war eine sehr coole Anekdote. Und einfach, ja, das zeigt Iago so selbstbewusst und frech und ja, muss sich vor niemandem verstecken und war echt cool.
Ja, absolut. Ja, als Meister und Finals MVP kann man dann schon mal so einen Spruch drücken.
Ja, das war aber noch davor, da war es ja noch nicht.
Stimmt. Ja, aber er hat es bestätigt. Perfekt.